Nein, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, den Primary Financial Statements, einer recht umfassenden Präsentation. Ich hoffe nicht, dass Sie die jetzt in 40 Minuten durchdonnern wollen, sondern dass Sie sich auf einzelne Dinge in irgendeiner Form beschränken wollten, Herr Obst.
Nein, ganz im Gegenteil. Vielen Dank, Herr Barkow. Wir haben ja auch jetzt etwas Zeit aufzuholen. Ich wollte mal ganz kurz fragen, ob jemand in der Leitung ist. Nur für das Protokoll. Okay. Ansonsten, wie gesagt, das umfangreiche Präsentations- oder Sitzungsmaterial ist ja sozusagen auch nicht sozusagen mein Eigentum, sondern ist sozusagen geistiges Eigentum der IFS Foundation. Ich habe bloß letztendlich in der Vorbereitung der Sitzung dann festgestellt, dass gerade oder jüngst eben bei EFRAG Tech eben auch das Thema vorgestellt wurde durch den ISB Staff, und ich fand diese Slides umfangreich und sehr zutreffend, sodass ich sozusagen hier mal Gebrauch mache, diese öffentlichen Unterlagen zu nutzen, um den Fachausschuss über den aktuellen Stand des Projektes zu informieren. Ich glaube, es ist fair, und Herr Edelmann, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber der ISB liegt in den letzten Zügen, zumindest in der Diskussion zur Vorbereitung eines Konsultationspapiers. Also vor dem Hintergrund, dass, wie gesagt, der aktuelle Zeitplan immer noch, und der wurde auch bei EFRAG Tech in der Sitzung, ich sag mal so, von der Mitarbeiterin des ISB mehr oder weniger bestätigt, dass man eben versucht, noch vor Weihnachten das entsprechende Konsultationsdokument fertigzustellen. Vor dem Hintergrund, dass es letztendlich ja doch sehr umfangreiche Vorschläge sind hinsichtlich des Ausweises in den Primary Financial Statements, dementsprechend auch entsprechende Ressourcen nötig sind, gehe ich mal davon aus, dass auch von dem Drafting her eine gewisse Zeit in Anspruch genommen wird. Also ich glaube, so viel Zeit wird dem ISB nicht mehr für eine grundlegende Diskussion zur Verfügung stehen, wenn er sozusagen das noch vor Weihnachten sozusagen als Konsultationsdokument veröffentlichen möchte. Es ist auch noch offen, ob das Dokument sozusagen ein Standardentwurf sein wird oder eben ein Diskussionspapier, was dementsprechend vorgelagert ist und natürlich das Projekt etwas zeitlich verlängern würde. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, wird entweder in der nächsten ISB-Sitzung oder in der darauffolgenden eben diese Frage entschieden, welche Art des Dokumentes es sein wird. Also vor dem Hintergrund vielleicht aus meiner Seite eher die Information an den Fachausschuss, dass man eigentlich, ich sage mal so, die Kernpunkte jetzt, glaube ich, fixiert hat beim ISB, was man vorschlägt. Ich glaube, dass man dann keine extra großen oder neuen Runden drehen wird. Ansonsten, es hat sich nicht sehr viel geändert in dem Sinne, was eben die Hauptvorschläge sind. Und da würde ich gleich mal eben auf die Folie 8 wechseln. Ich glaube, das ist, wie gesagt, nochmal eine ganz gute Zusammenfassung, wo man sozusagen aktuell an den Ausweisvorschriften Änderungen vornehmen möchte, beziehungsweise Ergänzungen zu den aktuellen Regelungen schaffen möchte. Das ist, wie gesagt, in der Ergebnisrechnung, dass man hier ganz klar neue Zwischensummen einführt. Hintergrund ist hier, dass man die Vergleichbarkeit der Performance-Kennzahlen verbessern möchte. Zum anderen, auch ganz wichtig eben in der Kapitalflussrechnung, dass man hier gewisse Wahlrechte für den Ausweis von Zinsergebnissen oder Zinscashflows und Dividendenzahlungen eben eliminiert, und dass man eben auch bei einer Überleitungsrechnung der indirekten Methode für den Operating Cashflow, dass man hier eine konstante Stattgröße hat. Ansonsten auch noch ein weiterer Hauptpunkt ist, dass man versucht, die Untergliederung in den Primary Financial Statements zu verbessern, beziehungsweise eben dann auch im Anhang eben zu verbessern, was, glaube ich, ich sag mal so, jetzt auch im Kontext von anderen Sachverhalten, also ESEF zum Beispiel, wichtig wäre, ist, dass man eben beim ISB hier vorschlägt, das Wahlrecht aus IAS 1 zu eliminieren, dass man eben die Untergliederung der Aufwendungen nicht mehr im Anhang machen kann, sondern dass man diese sozusagen in den Primary Financial Statements machen muss. Viele deutsche Unternehmen machen das nicht. Ich habe aber sehr wohl im internationalen Vergleich schon sehr, sehr dünne Ergebnisrechnungen gesehen, die dann teilweise nur aus 4 oder 5 Zeilen bestanden. Also das ist vielleicht jetzt eher nicht so wichtig oder keine Änderung für den deutschen ich sage mal so, Abschluss- oder IFS-Konzernersteller, aber durchaus international gibt es sehr wohl, ich sage mal so, immer noch Abschlüsse, wo die Analyse der Aufwendung in dem Anhang gemacht wird, und das will man unter anderem eben auch verhindern oder ich sage mal so, untersagen. Zum anderen will man eben auch versuchen, dass man hier Klarheit schafft, wie groß denn noch diese anderen oder diese Other Position oder Abschlussposten sein können, also wo man sozusagen nicht entnehmen kann, was denn wirklich in diesem Posten enthalten ist, weil da wohl, war wohl auch immer die Rückmeldung von den Adressaten, dass die oder einige Abschlussposten immer mit den sonstigen bezeichnet werden und dass da sehr viel drin ist, ohne dass man wirklich sinnvoll nachvollziehen kann, was wirklich enthalten ist. Und da will man eben auch Regelungen schaffen, dass man hier zumindest über die Faithful Presentation hier Klarstellung macht, was Faithful darstellt in diesem Kontext, also wann sozusagen dieser sonstige Abschlussposten Faithful represented ist und wann es eben eher nicht mehr Faithful ist, also so eine Art Interpretation eben auch der wesentlichen Grundsätze der Abschluss- oder der Rechnungslegung für die IFRS. Ansonsten vielleicht auch noch wichtig, das hatten wir ja auch mal diskutiert, dass der ISB das sich auch auf die Fahne geschrieben hatte, hier Templates zu entwickeln für unterschiedliche Industriezweige. Hintergrund ist auch hier, dass Sie natürlich wissen, dass wenn jetzt eben auch eine Umstellung auf elektronische Berichterstattung, also ESEF-Format erfolgt, dass natürlich diese Templates höchstwahrscheinlich dann auch sehr wohl als Vorlage dienen werden oder würden für eben die Taxonomieerstellung. Der ISB hat aber sich ganz klar dazu entschieden, zumindest nicht das Ganze als Template zu bezeichnen, sondern er wird weiterhin Illustrative Examples erstellen, aber, und das ist glaube ich die große Ergänzung, dass er eben die Illustrative Examples sehr weiter oder sehr weitreichender im Umfang darstellen wird, im Gegensatz zum aktuellen IAS-1 und letztendlich auch hier Beispiele für verschiedene Industriezweige aufführen wird, weil das werden Sie auch noch mitbekommen, dass die Ausweisfragen der ISB doch relativ stark künftig an die Industriezweige knüpfen wird, beziehungsweise eben was ist oder wann ist sozusagen ein Ertrag wo auszuweisen in Abhängigkeit, ob es sozusagen eine Main Business Activity darstellt oder nicht. Ich glaube, wenn Sie mich persönlich fragen, da wird eben auch der meiste Diskussionsbedarf in der Zukunft bestehen, wann ist etwas Main Business Activity, wann nicht. Wann falle ich unter sozusagen eine Financial Entity, wann nicht? Wie sind die Sachverhalte so zu regeln? Also ich glaube, das, was man auch in der Vergangenheit bereits diskutiert hat, das hat auch der ISB meines Erachtens jetzt nicht auf andere Art und Weise lösen können, als dass es zukünftig in der Tat notwendig sein wird, hier Judgment auszuüben, letztendlich wo letztendlich gewisse Posten auszuweisen sind vor dem Hintergrund, ob es sich um Erträge bzw. Aufwendungen handelt, die aus gewissen Aktivitäten resultieren, die eher als Operating oder als Financing angesehen werden, je nachdem, wie man eben das Ganze klassifiziert. In dem Sinne, ich denke mal, Slides, also die Folie 10, gibt einen relativ guten Überblick, wie es, ich sag mal so, für ein normales Industrieunternehmen im Normalfall aussehen sollte, der neue Abschluss, also die neuen Zwischenzahlen. Also Sie sehen schon, Operating Profit ist eine neue erforderliche Zwischengröße, gefolgt von einem Operating Profit, der noch die integrierten oder, ich sag mal so, Integral oder, also, ja, deutsche Übersetzung ist schwierig dafür, aber, ich sag mal so, integralen Unternehmen, also Gemeinschaftsunternehmen oder Associates umfassen. Dann kommt eine Kategorie oder kommen drei Zeilen, die eher das Investing Income darstellen, Investing Expense, und dann letztendlich eine neue Zwischensumme, die oft immer als EBIT bezeichnet wird. Der ISB hat sich aber relativ klar und deutlich nicht für die Bezeichnung EBIT entschieden, sondern eben bleibt bei seinen Begrifflichkeiten, die man eben bisher auch schon aus dem IFRS kennt, nämlich Profit Before Financing and Income Tax. Also Sie sehen schon zwei oder drei neue Zwischensummen, die doch die Vergleichbarkeit erhöhen sollen. Ich will mal ganz kurz, weil das fand ich relativ interessant, eben auch bei der EFRAG-Tech-Diskussion zusammen mit dem User mit den Usern, dass zum einen angemerkt wurde, dass zum Beispiel hier bei dem Investing Income, also drei Zahlen erfordert werden, wo einige erwarten, dass die Zahlen da nicht sehr groß sein werden. Aber zum anderen hat man die Befürchtung, dass man hier hinten heraus sehr viele, ich sage mal so, Abschlussposten definiert, aber oben in dem über dem Operating Profit die Hauptgrößen weiterhin sehr große Zahlen sein werden, die nicht weiter untergliedert werden. Also so eine Art Verhältnismäßigkeit der Aufgliederung einer Ergebnisrechnung wurde da hinterfragt. Und den anderen Punkt, den fand ich ziemlich interessant, dass es wohl in einigen Ländern die Möglichkeit für Unternehmen gibt, sich zu unterscheiden zwischen Ertragssteuern und Steuern allein aus der Mehrwertsteuer. Also dass man sozusagen, da konnten Unternehmen wohl sich entscheiden, welche Besteuerung sie unterliegen wollen, ob sie Ertragssteuern zahlen wollen oder eben alles über so eine Art Umsatzsteuer zahlen. Und da wurde eben hinterfragt, wie dann sozusagen die Vergleichbarkeit ist, wenn man eben Profit before Financing and Income Tax sieht. Wenn es eben einige Unternehmen, die haben einfach keine Income Tax, aber haben eben dann den Taxbestand oben im Operating. Das heißt, da wurde dann eben gefragt, ob eben für solche Sachverhalte eben man da auch überlegt, da Anpassungen vorzunehmen. Ich halte es persönlich für schwierig, aber ich war allein von dem Sachverhalt sehr überrascht, dass es so eine Sachverhalte wohl schon gibt, dass der Herr Morich war ja anwesend in der Sitzung.
Gut, habe ich auch überhaupt nicht nachvollziehen können, aber da wollte ich auch nicht nachvollziehen. Also es erschien mir sehr in irgendeinem europäischen Steuersystem, dass es da so eine Wahlmöglichkeit geben soll. Das war mir jetzt nicht klar, zumal wir ja, also zumindest im EU-Binnenmarkt das sowieso nicht sein kann, weil wir ja ein Zollunion und Umsatzsteuerunion haben, also das, aber möglich ist alles. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich so das vordringliche Problem war, zu sagen, also wenn überhaupt haben, war da glaube ich dann eher schon ein Problem mit dem Fact-Pattern dahinter, als jetzt mit der Ausweisfrage, ne? Aber also den Punkt habe ich auch nicht so richtig verstanden.
Aber ist es nicht so, dass Kroatien tatsächlich ein System nur indirekter Steuern eingerichtet hat? Und dann wäre ich genau in dem Sachverhalt, dann gibt es keine direkte Besteuerung, dann habe ich nur Umsatzsteuern.
Also ich meine mich zu erinnern, dass das vor Jahren auch mal beim IFRIC diskutiert wurde, aber mit der Frage, ist eine solche Steuer dann eine IAS-12 Income Tax? Ich weiß jetzt nicht mehr, was die Antwort war, aber danach würde ich es einfach ausrechnen. Wenn ich sage ja, dann wird es als Income Tax ausgewiesen und Punkt. Das ist schon lange, dann ist es halt keine Income Tax. Hier steht Income Tax.
Und das ist klar, aber das ist ja nicht so sehr die Frage, sondern die Frage ist die, wie vergleiche ich dann diese Unternehmen mit anderen, bei denen eben tatsächlich direkte Steuern erhoben werden. Also das Ziel ist ja die Schaffung einer größtmöglichen Vergleichbarkeit, aber wenn ich etwas vergleichbar machen will, was eben nicht vergleichbar ist, weil es eben unterschiedliche Steuersysteme sind.
Ja, aber es ist doch dann, irrelevant, wenn ich sage, es ist ein Income Tax, egal wie die am Ende bemessen wird, ob jetzt auf einer direkten oder indirekten, weil da gab es glaube ich auch in dem Fall, der entschieden wurde, war es kein freies Wahlrecht, sondern da gab es dann auch gewisse Größengrenzen, die da eingehalten werden, wie auch immer. Wenn am Ende gesagt wird, die Basis ist Income und deswegen ist Income Tax, dann wird es eben mal da gezeigt, weil ich habe ja auch bei einer direkten Steuer die Income Tax, habe ich auch vollkommen unterschiedliche Grundlagen, Freigrenzen und so weiter. Die sind ja alle nicht vergleichbar in dem Sinne. Also ich sehe das Thema nicht, weil ich finde es.
Selbst wenn es zu einer Situation kommen sollte, dass ich tatsächlich keine Income Tax habe, weil das nicht die Bemessungsbasis ist, dann ist es auch irgendwo ein Unterschied im Fact Pattern. Ja. Von dem ich glaube, dass es völlig gerechtfertigt ist, das eben auch zu zeigen an der Stelle, muss es nicht gleich gemacht werden.
Nein, also ich wollte jetzt auch da keinen großen Punkt draus machen. Ich war nur so, ich sag mal so, Dinge, die ich mir aus der Diskussion herausgepickt habe, die ich ziemlich interessant fand. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, dass man, Sie sehen ja hier, nach dem Operating Profit kommt eben der Anteil, der nach der Equity-Methode dann eben sozusagen ermittelt wird, der Share of Profit of Integral Joint Ventures and Associates. Da kam dann wieder die Diskussion auf, ob es dann in solchen Fällen eigentlich nicht sinnvoller wäre, eine Quotenkonsolidierung wieder einzuführen, weil man letztendlich ja hier bei diesem Profit- oder Gewinnanteil sozusagen ja auch letztendlich Finanzierungserträge und auch Steueranteile sozusagen in diesem Abschlussposten integriert hat und sozusagen eigentlich dann wieder das System vermengen würde, dass man sozusagen hier in einer Zeile eigentlich einen Ertrag ausweist, der aus Operating, Financing und Investments entstehen kann. Also ob man da hier nicht wieder eine Vermengung vollführt. Also das fand ich, war noch der andere Punkt, der vorgetragen wurde. Also
Also ich finde diese Zwischensumme 2 auch ziemlich unsinnig, muss ich sagen. Ich finde da keinen Gefallen dran. Wenn man glaubt, dass das zu Operating muss, dann soll man es konsequent auch ganz hoch schieben und nicht noch so eine weitere Zwischensumme einführen. Also mir gefällt das ehrlich gesagt nicht. Das ist ja, scheint ja jetzt eine große Neuerung zu sein, ob diese Differenzierung so bedeutend ist für den Nutzer der Abschlüsse, kann ich nicht nachvollziehen.
Ich meine, hier, das ist, um das zu erklären, das ist eine Kompromisslösung. Also nochmal, das ist nicht die optimale Lösung, um alle Unternehmen vergleichbar zu machen, sondern vergleichbarer zu machen, als es zurzeit ist. Und es gibt eben einige Unternehmen, gerade in dem Beispiel, die haben eben, weiß ich, 50% ihrer, ich muss sagen, Operating Profits aus assoziierten Unternehmen. Und es war eben auch Beispiele gesagt, gerade in der Chemieindustrie, die Forschungsprojekte zusammen machen und so weiter, die ganze Kostenblöcke, dann riesen Kostenblöcke dann eben in diesen assoziierten Unternehmen zu haben. Und das dann alles in Investing zu schieben, ist, glaube ich, nicht adäquat. Deshalb haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie da gerecht werden, müssen dann die Möglichkeit den Unternehmen geben, falls sie, weiß ich, dann eben assoziierte Unternehmen haben, die Teile ihres Business Models eben darstellen, wenn sie da, weiß ich, wie gesagt, in Forschung und Entwicklungskosten drin haben oder auch, weiß ich, dann Banken haben, weiß ich, dann, wenn sie in China investiert haben, eh nur die Möglichkeit, da maximal 20% zu nehmen, dann auch die aber im Operating Profit zu zeigen. Andere haben eben das kleine Investitionen dort, ist eben, weiß ich, eine Trennung zumindest möglich und deshalb ist das quasi so gemacht worden. Das ist nicht die optimale Lösung, trifft nicht für alle Unternehmen zu, aber ist eben eine Kompromisslösung, weil es eben verschiedene Business Models auch gibt, gerade für diesen
Posten. Man hätte aber auch die Zeile einfach hochschieben können. Dann habe ich es aus der Berat ausgewiesen, insofern ersichtlich.
Für ja, das ist aber, weil dann sollen die User sagen, wieder, wenn wir jetzt unsere Modelle haben, das müssen wir das extra haben, weil wir natürlich, was ich, in dem einen ist ein Steueranteil drin und so weiter, in dem anderen ist kein Steueranteil drin. Das ist eben, um nicht Äpfel und Birnen zu vergleichen. Deshalb sage ich, es ist ein Kompromiss, es ist keine optimale Lösung. Es ist versucht worden, eigentlich vielen gerecht zu werden und dann aber dem Ziel, dass eben die User sagen, wir haben mittlerweile eine Landschaft vorgefunden, wo wir eben anhand der P&L eben nicht mehr, weiß ich, eine Vergleichbarkeit haben. Und dann zu warten, bis wir die Anhangangaben haben, dauert uns zu lang. Wir müssen, weiß ich, früher entscheiden, um das eben zu verbessern. Aber eine optimale Lösung nach langer Diskussion haben wir zumindest nicht gefunden, aber das ist eben aus einer langen Diskussion eben eine Kompromisslösung,
also, um es zu verbessern. Genau. Ich muss vielleicht noch ergänzen, das waren jetzt wieder zwei, drei Dinge, die ich aufgeschrieben habe, die ich interessant fand. Grundsätzlich war aber, das war zumindest mein Eindruck, und Sven, bitte korrigiere mich, wenn der Eindruck falsch ist, aber die User, die sozusagen bei dem FH-Tech-Meeting auch dann sozusagen in dem Meeting waren, haben eigentlich in überwiegender Mehrheit eben eher positiv gestimmt, zugesagt. Einige haben auch gesagt, hätten wir eigentlich schon 20 Jahre früher haben, solche vergleichbaren Zwischensummen. Aber es gab auch natürlich kritische Stimmen, aber eigentlich aus meiner Sicht war es doch sehr klar zu vernehmen, dass auch sehr viele ist eben die Vorschläge als positive Entwicklungen und Verbesserungen gesehen haben. Was meines Erachtens wichtig ist, es verbleibt weiterhin, wie es auch damals im FSP-Projekt auch schon entwickelt wurde, ist, dass das Operating-Ergebnis eine Residual-Klassifizierung darstellt. Das heißt also, man geht zuerst hin und sagt, ist etwas Financing, ist etwas Investing. Wenn es das nicht ist, dann ist es am Ende Operating. Also diese, dass man sozusagen nicht sozusagen direkt bestimmt, was ist Operating, das ist beibehalten. Ich glaube, das ist genauso, wie man eben immer versucht, oder bei der Definition von Vermögenswerten oder Ertragen, man fängt immer von Vermögenswert und Schulden an. Und ich glaube hier auch, es ist einfach einfacher, wenn man eben über diese Definition von Financing und Investment kommt und dann alles, was dann sozusagen nicht diese Definition erfüllt, wird man dann letztendlich als Operating Profit definieren. Ich vor dem Hintergrund der Zeit, wie gesagt, also wir brauchen es nicht nochmal ganz kurz über diese Posten zu gehen. Wie gesagt, ich fand es in dem Sinne wirklich noch sinnvoll, dass eben auch die Zwecksetzung der einzelnen Zwischensummen definiert wird. Das dürfte meines Erachtens auch helfen in der Bestimmung, ob etwas sozusagen im Financing oder Operating landet. Was ich aber auch denke, was der ISB machen muss, ist dann vielleicht durch die einzelnen Standards zu gehen und sich zu überlegen, ob gewisse Positionen eben vor dem Hintergrund der neuen Ausweisvorschläge Klarstellungen benötigen. Also ich habe hier vielleicht mal diesen IFS2, also dieses Share-Based Payments ist für mich jetzt, wo ich persönlich mal gedacht habe, ist das letztendlich, ob ich echte oder unechte Aktienoptionen gewähre? Ist ja meines Erachtens auch für ein Unternehmen eine klare Finanzierungs- oder Frage. Ob ich sozusagen jetzt wirklich mit echten Aktienoptionen, wo ich ja sozusagen noch Geld bekomme bei der Optionsausübung, oder ob ich eben bei den Cash-Settled Share-Based Payments bin, wo ich dann letztendlich als Unternehmen sozusagen das Cash abfließe, wäre dann eben auch die Frage, wo sind dann zum Beispiel diese jährlichen Schwankungen bei Cash-Settled Share-Based Payments auszuweisen. Ist das wirklich im Operating oder wäre das sozusagen Bestandteil des Financing?
Operating.
Ich würde es anders sehen, aber... Ja gut, also ich glaube, da wird man noch Diskussionen führen. Wir hatten ja heute Vormittag auch schon Diskussionen, was Gewährung von Optionen anbelangt und was da den Wert anbelangt, was den Lohn darstellt und was dann letztendlich eher die Wertabgabe oder Zugabe von anderen Aktionären oder Fremdkapitalgebern anbelangt. Aber wie gesagt, ich denke, da wird man vom ISB nicht drum herum kommen, Klarstellungen oder das IFRIC letztendlich dann hier Klarstellungen nochmal zu betreiben, bei gewissen Einzelstandards, wo dann die Posten auszuweisen sind. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, noch in ferner Zukunft. Erstmal wäre das Konsultationsdokument natürlich notwendig, um dann letztendlich hier weiter zu blicken, wie der ISB weiter vorgehen sollte. Was, glaube ich, wichtig ist, und das fängt jetzt, glaube ich, auf Folie 15 an, ist in der Tat, dass der ISB anfängt, hier klar zu unterscheiden, ob eben Unternehmen sozusagen Financial Entities sind oder eben keine. Und je nachdem, ob sie es sind, werden entsprechende Posten eben dem Operating zugeordnet. Und ich glaube, das ist auch, kennen wir ja auch aus dem HGB, beziehungsweise aus den Standards vom DSC, dass hier letztendlich für Financial Entities eine andere Gliederung vorgenommen wird. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend, dass letztendlich hier Zinsen sozusagen dem Operating zuzurechnen sind. Was ich vielleicht wichtig finde auf Folie 15 ist, dass hier eben ein Wahlrecht besteht, wo, also beim Including in Operating Profit for Entities that provide financing to customers as a main business activity, da besteht eben ein Wahlrecht, wo man sozusagen diesen Posten ausweist. Und vor dem Hintergrund gerade, dass man sagt, man möchte mehr Vergleichbarkeit haben, sind ja eigentlich Wahlrechte eher das Gift. Ich vermute hier letztendlich auch wieder eine Kompromisslösung, dass man eben sagt, es geht nicht besser, aber ich finde generell Wahlrechte bei dem Ausweis etwas fraglich. Also da müsste man vielleicht dann mal genauer hinschauen, dann auch in der Begründung des Konsultationsdokumentes, wie dieses Wahlrecht gerechtfertigt wird, wenn man doch sowieso sagt, dass man in vielen Dingen sowieso Ermessen ausüben muss, ob etwas sozusagen Main Business Activity ist oder nicht. Vor dem Hintergrund ist es für mich fraglich, ob dann wirklich Wahlrechte oder explizite Wahlrechte wirklich notwendig sind. Aber wie gesagt, sei erstmal jetzt hier ohne weitere Diskussion dahingestellt. Wie gesagt, das vielleicht grundsätzlich zu der Ergebnisrechnung, gibt es von Ihrer Seite Fragen? Ich meine, Sie haben jetzt auch Herrn Edelmann da, wo es jetzt auch, ich sag mal so, ganz direkt dann auch mit noch mehr Hintergrundwissen die Frage loswerden können, was eben die grundsätzliche Gliederung der Ergebnisrechnung anbelangt. Also wäre ich vielleicht auch mal für Sie oder von Ihnen interessant, denken Sie, ist der richtige Wurf, ist definitiv eine Verbesserung, weil ich meine, auch in der Kommunikation natürlich gegenüber Brüssel wäre es natürlich sinnvoll, jetzt schon mal zu wissen ungefähr, so eine Art Stimmungsbarometer, ist das etwas, was Sie denken, ist auf jeden Fall sinnvoll oder hätten Sie sich vielleicht noch was anderes gewünscht?
Ein Punkt, der mir aufgefallen ist, dass es ja schon bisher eine gewisse Diskriminierung des Umsatzkostenverfahrens gibt und dass das jetzt im Grunde genommen eigentlich noch stärker festgeschrieben wird, weil gesagt wird, ich soll halt eine volle Disaggregation in der G&V zeigen und wenn ich halt das UKV nutze, dann muss ich die volle Disaggregation nach dem GKV nochmal im Anhang darstellen, was bisher ja eben nicht der Fall ist, sondern ich zeige im Augenblick halt nur einzelne Aufwandskategorien. Da stellt sich mir ein bisschen die Frage, ob das, es ist mit Sicherheit eine bewusste Entscheidung, aber ist es eine Entscheidung praktisch, die das Ziel verfolgt, eben dann doch letzten Endes das Gesamtkostenverfahren zu propagieren?
Das kommt doch aus dem User-Request. Mhm. Die sagen, ich brauche beides dann. Wenn ich Umsatzkostenverfahren mache, brauche ich auch Gesamtkosten. Mhm. Und zwar aufgeteilt nach den Kostenarten.
Ja.
Da kommt das her. Mhm.
Vielleicht von meiner Seite eine Frage bei dem Umsatzkostenverfahren. Was ich immer festgestellt habe und auch in den ganzen Diskussionen, auch jetzt zu ESEF, gab es jetzt auch schon Fragen, ja, typischerweise Cost of Sales. Ja, ist nicht definiert im IFRS. Sehr viele Unternehmen verankern in dem Cost of Sales sehr viel unterschiedliche Posten. Und jetzt natürlich ist die Frage, ist da mal diskutiert worden, ob man beim Umsatzkostenverfahren etwas schärfer abgrenzt, was sozusagen in die zweite Zeile unter dem Revenue rein soll, weil ich habe ja immer damals noch mitgenommen aus den IFRS 15 Diskussionen, dass die User gesagt haben, das ist wunderbar, dass der ISB jetzt die erste Zeile definiert, was da reinkommt und was nicht reinkommt, aber die zweite Zeile ist für uns eigentlich noch genauso wichtig und das ist sozusagen ja immer noch, ich sag mal so, ich will nicht sagen freies Feld für Beliebigkeit, aber zumindest aus den Diskussionen, die ich mal mitgenommen habe, habe ich immer auch mitgenommen, dass man im Kontext der Vergleichbarkeit eigentlich auch diese Größe, also sprich die Kosten zu den generierten Umsätzen, dass man die auch gerne etwas besser definiert werden oder sehen möchte, was so dann da rein darf und was da nicht rein darf.
Wir haben das nicht diskutiert.
Der zweite Punkt, und ich glaube, da waren die Diskussionen bei EFRAG etwas intensiver, beziehungsweise die kritischen Stimmen etwas intensiver.
Also wenn ich jetzt so mal drauf gucke, das ist natürlich, sind klarstehende Elemente, zeigen wir den Hinweis, so der richtig große Wurf, finde ich, ist es nicht. Also wenn ich jetzt so sehe, wo wir herkommen und was es in Zukunft gibt, habe verstanden, verschiedene Interessen, man muss an die Kompromisse dabei denken, aber aus einer europäischen Perspektive jetzt kein wirklich earth-shifting change. Ist das etwas, was die User heute schon als hilfreich ansehen oder gibt es da positives Feedback? Dann ich würde jetzt.
Also wir haben positives Feedback. Also wir haben natürlich das Projekt gestartet, indem wir verschiedene, sagen wir, Primary Financial Statements, Performance Statements gesehen haben. Da gibt es Entities, die haben Revenue, Expenses, Profit. That's it. Und was ich dann, gerade was ich bei dem Thema Operating, was ich Zinsen reinkommen, was ich dann Unternehmen sind, die eben Konglomerate sind oder andere. Also das ist schon, ich hätte auch gesagt, das ist keine Riesen-Story hier, aber anscheinend ist es schon, was man einheitlich besondere Punkte auch, wo jetzt die Diskontierung von Pensionsplänen und sowas reinkommt. Das ist halt für User ein großes Thema. Die sagen, ich weiß das nicht, wenn die, Financial Statements vergleiche. Das will ich vielleicht in anderen Angaben rausfinden, vielleicht aber auch nicht, ist viel Mühe. Und dass man da eine Vereinheitlichung schafft, ist eben für viele schon ein großer Fortschritt. Ist es der große Wurf? Weiß ich nicht. Also, glaube ich auch nicht, aber natürlich, viele haben gesagt, ihr müsst Operating definieren, aber wie soll man Operating definieren? Ich kann das nicht. Und das ist versucht, hier Hubs hat das ja erklärt, die Sache von hinten aufzuziehen und nur sagen, wir fangen an mit Profit After Tax und dann, hochgehen und das zu definieren und dann hinterher als Restgröße das zu haben. Aber ist das nur das Weisheit, letzter Schluss? Das kann ich auch nicht sagen.
Also ich glaube, aus meiner Sicht ist es auch wichtig oder interessant zu sehen, ob eben viele User diese Profit bevor Financing und Tax wirklich als guter Proxy für das EBIT
genommen werden, weil das ist in der Tat, was ich auch immer wieder aus den Diskussionen mitnehme, dass EBIT immer sehr unterschiedlich definiert wird, keine wirklich Einheitlichkeit besteht. Und wenn es wirklich vom Standardsetzer die Möglichkeit gibt, hier etwas mehr Klarheit zu schaffen, wo gewisse Posten reingehen, dann hilft das meines Erachtens den Usern schon sehr viel, eben in ihren Anpassungen, in ihren Modellen sozusagen relativ einfacher die Zahlen anzupassen, weil man muss eben ganz klar sagen, also die Hauptkennzahl, die User eigentlich immer nachfragen, sind wirklich diese EBIT und EBITDA-Kennzahlen, weil sie letztendlich eben von Finanzierungssachverhalten abstellen und eigentlich, das hatte ich auch immer in dem Conceptual Framework-Projekt auch immer postuliert, eigentlich die wirklich die tatsächliche Performance des Unternehmens darstellen, ne? Also die Wertschöpfung des Unternehmens. Alles, was nach EBIT kommt, ist letztendlich die Wertschöpfungsverteilung an die Kapitalgeber. Ja, und das, also ich glaube, das ist ganz gut. Aber wie jetzt Folie 17, Management Performance Measures, ich habe den Ansatz noch nicht so ganz verstanden. Ich habe natürlich verstanden, und ich glaube, das ist auch mit dem Ziel, mit dem der ISB gestartet ist, zu sagen, also es gibt sehr viele Bedenken zu den Non-GAAP-Measures, wie sie aktuell in den IFRS Financial Statements verwendet werden. Und es gab ja auch eben von ESMA diese APM-Guidelines, aber die eben nicht für die Financial Statements gelten. Aber dass man hier doch versucht, eine gewisse Disziplinierung reinzubringen in den IFRS-Abschluss, was eben diese Verwendung dieser Non-GAAP-Kennzahlen anbelangt. So wie ich es verstanden habe, muss jetzt das Unternehmen zukünftig identifizieren, Performance-Größen, die sozusagen Management-Performance-Measures im Abschluss darstellen und davon abhängig dann entsprechende Anforderungen erfüllen, die der ISB definiert, also zum Beispiel eine Überleitungsrechnung, letztendlich auch zu den GAAP-Measures, das auch relativ gut nachvollziehbar machen, auch zu begründen, letztendlich, warum diese Kennzahl verwendet wird. Er hat meines Erachtens auch jetzt festgelegt, dass die Kennzahl oder es kann nur eine Management Performance Measure als solche identifiziert werden, wenn sie auch in anderen Dokumenten verwendet wird. Die Regelung habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, weil das würde eigentlich bedeuten, also ich glaube, also für kleinere Unternehmen, die jetzt nicht sehr viel Investor-Relation-Kommunikation betreiben und die dann sozusagen nur im IFRS-Abschluss sozusagen die Performance-Measures definieren und publizieren, dann wären das sozusagen keine Management-Performance-Measures. Also das habe ich so nicht so ganz verstanden, warum hier notwendigerweise die Verknüpfung mit anderen Nicht-IFRS-Abschlussdokumenten gezogen wird, damit etwas als Performance- oder Management-Performance-Measure identifiziert werden kann.
Eine Diskussion ist hier, warum macht der ISB überhaupt, weiß ich, das mit Non-GAAP-Measures Aufnahme in den Abschluss? Ist das, wenn man sagt, das ist relevante Informationen, die in Abschluss gehören? Oder ist das mehr so eine Art Disziplinierung, wenn eben, weiß ich, ein Unternehmen in der Kapitalmarktkommunikation auch an anderer Stelle Non-GAAP-Measures nimmt, dass man dann eine Disziplinierungsmaßnahme sagt, okay, wie ist das denn zu überleiten auf einen GAAP-Measure? Und dann auch, weiß ich, die Forderung von vielen Usern, so sagt, okay, dass es mehr Klarheit, Sicherheit und die Zahl auch geprüft wird. Will man dem gerecht werden oder sagt man auch rein aufgrund, dass man sagt, okay, es ist eigentlich eine relevante Information, die in Abschluss gehört, ist das, was ich da treibe. Da ist man nicht so ganz klar. Und die jüngste Diskussion, die wir im April geführt haben, jetzt hieß mehr, wir gehen auf die zweite Schiene, dass man sagt, okay, das ist eigentlich nur, wenn ein Unternehmen das auch sonst in der Kapitalmarktkommunikation nutzt diese Informationen, dann gibt es das Requirement im Anhang, das zu einer Reconciliation mit all diesen anderen Angaben zu machen.
Aber sonst, wenn das nicht erfolgen würde, würde ich ja trotzdem als Abschlussersteller es mir ermöglichen, diese Zahl zu berichten, aber ich würde es dann sozusagen nicht als Management Performance Measures identifizieren.
Also, das war ein Beispiel.
Ich habe eine Frage, also die Frage ist einfach jetzt. Wenn ich jetzt eben solche angepassten Zahlen berichte.
Wenn Sie das Operating Profit vor Restructuring genau gar nicht verwenden, warum sollen Sie die jetzt im Abschluss berichten? Verstehe ich jetzt nicht. Wenn Sie die jetzt für interne Managementzwecke nehmen, meinen Sie?
Zum Beispiel. Also ich meine, wir sprechen immer von den großen Unternehmen, aber ich denke, es gibt auch genügend mittelständische Unternehmen, die am Kapitalmarkt notiert sind, die
nicht jeden Monat Investor Relations Konferenzen und Telefonkonferenzen, sondern die sagen, die erstellen Abschluss, das ist primäres Informationsinstrument. Darüber hinaus machen wir vielleicht noch Pressemitteilungen, ja, wo dann vielleicht eben auch diese Kennzahlen, aber ist das schon ein separat? Also mir war nicht ganz verständlich, warum der ISB überhaupt den Weg notwendigerweise sieht, dass die Zahl nur als solche eine Management Performance Measures sein kann, wenn sie eben auch in anderen Dokumenten verwendet wird. Also ich sehe diese Notwendigkeit nicht gegeben, warum ich auf andere oder Informationskanäle abstellen muss, um zu sagen, ob es eine Management Performance
Measures ist. Aber die Frage ist, was wollen wir damit bezwecken? Wie gesagt, wenn wir natürlich sagen würden, wir wollen insgesamt, generell ist unser Objective, dass wir sagen, wir wollen dem User von Financial Reports oder von Financial Reports, was ich die Information geben, wenn das Management ein MPM verwendet, intern oder extern, dann wollen wir die Information geben dem User. Dann würde ich Ihnen recht geben. Und dann ist die Frage, wenn wir sagen, das ist die relevante Information, warum fragen wir nicht direkt, wenn wir sagen, überzeugt, dass das eine Information ist, dass wir die direkt definieren und was ich in Financial Statements reinbringen. Oder sagen wir, das zweite Objective ist, wenn das eben, was ich vom Unternehmen für die Kapitalmarktkommunikation genommen wird, außerhalb der Financial Reports, dass wir dann sagen, okay, wir wollen jetzt mehr Klarheit in der Überleitung zu Gap Measures und was ich in Audit bringen und mehr Disziplin bringen, ist das unser Objective. Und das ist, was ich, gibt es verschiedene Boardmember, die verschiedene Meinungen haben und gibt es auch verschiedenen Input von Regulatoren, ESMA und so weiter, die sagen, was ist eigentlich der Purpose hier? Und das muss noch sauber ausgearbeitet werden, was ist da im Endeffekt das Objective und dann wird die Regeln dementsprechend. Aber da gab es Confusion und das ist auch noch nicht ausdiskutiert, meines
Erachtens. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch noch nicht ganz verstanden, wenn ich jetzt sozusagen, gut, es besteht vielleicht nicht mehr nach den neuen Vorschriften die Notwendigkeit, aber wenn es ein Unternehmen hingeht und sagt, also wir berichten jetzt trotzdem EBIT oder EBITDA.
Aber die Problematik ist folgendes, weil ich habe jetzt meine persönliche Meinung dort in Diskussion war, wenn ein Unternehmen jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich nutze intern oder auch extern, ich nutze die Zahl, was ich Operating Profit before Senior Management Compensation, ist das nach meiner Auffassung eine irreführende, confusing Zahl. Wenn ich jetzt, das in die P&L nehme und habe, mein P&L-Format im Gesamtkostenverfahren, könnte ich die Information auch in the face of the P&L bringen. Und wenn wir das verpflichtend sagen, okay, ihr müsst diese MPMs bringen, würden wir dann das Requirement an den Markt bringen, solche Informationen in the face of the P&L zu bringen. Habe ich gesagt, wenn das passiert, werde ich die senden davon. Weil was wir machen im Endeffekt, wir machen für ein Upgrading dieser Zahlen verpflichtende Anwendung in den Financial Statements. Und sie müsste dann sogar, weil es in die Struktur der P&L passt, in der P&L berichtet werden. Und dann sagt das, für mich ist das eine confusing number, auch wenn sie reconciled wird hinterher im Anhang. Aber das kann nicht Sinn und Zweck sein von einem IFRS-Standard. Wir machen Standards, wo wir überzeugt sind, das ist eine sinnvolle Größe, die das Operating Performance dann auch reflektiert, aber nicht jetzt in the face of the P&L, was Management glaubt, ist irgendeine Information, die eben intern, extern, wie auch immer, nützlich ist. Aber da ist die Klarheit noch nicht da, wie sieht der Port insgesamt quasi die Diskussion. Aber wenn Sie sagen, das ist zum Beispiel, das Objective ist, diese Information dem User zu geben, wäre das ein Beispiel, oder ich sage, ich müsste generell Operating Profit before Restructuring, wenn Restructuring nicht in Cost of Sales ist oder sowas, müsste ich das bringen, in the face of the P&L. Und ist das quasi meines Erachtens, dass das Objective vom IASB, solche Größen dann in the face of the P&L zu bringen? Meines Erachtens ist es das nicht. Kann nicht unsere Aufgabe sein.
Ich würde gerne nochmal so zwei, drei Eindrücke aus dieser User-Panel-Runde da teilen. Also ich war bei dem Punkt auch sehr, sehr gespannt, weil ich das eben schon kannte, das Argument, die User hätten das gefordert. Also was mir schon mal auffiel, die Hälfte der User, die da war, konnte gar nicht klar artikulieren, was sie mit der Verordnung dieses MPMs meinten. Also da ging schon der Begriff Financial Statements und Financial Reports durcheinander. Also da war schon gar nicht klar, Financial Statements ist wirklich das ISB-Produkt, nur darum geht es jetzt und nicht um die anderen Teile vom Financial Report. Daraus folgte dann die Frage, was wird eigentlich wie geprüft? Auch das war in der Runde, da gab es ja unterschiedliche Auffassungen, was dann so zu prüfen wäre.
Und zu dem Thema Prüfung innerhalb der Financial Statements habe ich da mal in die Runde geworfen, wie die sich denn die Prüfung vorstellen würden. Also eine rein mathematische Überleitung ist recht simpel zu prüfen, aber soll die Prüfung auch die Sinnhaftigkeit der Zahl beinhalten? Das wird schwierig. Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, was genau ist der Prüfungsmaßstab, gegen den ich da prüfen soll, dieses MPM? Das wäre mir jetzt überhaupt nicht klar. Da kann ich ja irgendwas definieren. Und das Einzige, was man vielleicht prüfen könnte, ist, wird das irgendwo anders verwendet? Und auch die Prüfer, die jetzt da waren von Tech, die wussten auch nicht so richtig genau, wie sie das jetzt griffig kriegen sollen. Also was genau ist da eigentlich zu prüfen, außer vielleicht die Existenz dieser Zahl? Last but not least habe ich nochmal in den Ring geworfen, was eigentlich auch ganz interessant ist. Das war glaub, auch dem ISB-Staff, die waren ja auch da nicht so ganz klar, dass man ja, also wenn man das jetzt in die Financial Statements bringt, aus der Enforcement-Sicht das ja sogar schwächt, also im europäischen System zumindest, weil mit dem Inkludieren in den Statements das Ding ja nicht mehr in den APM-Guidelines von ESMA ist. Also wenn es im Management Report berichtet wird, dann ist es Teil des Enforcement-Prozesses. Wenn es innerhalb der Financial Statements ist, nicht mehr, weil die Financial Statements selber ja nicht Teil der APM-Guidelines sind. Da hat erstmal ja gesagt, da ziehen wir uns raus, da ist die ISVS-Verordnung für, da dürfen wir gar nicht eingreifen mit einer Guideline. Da haben wir nochmal diskutiert, okay, das macht wieder alles Sinn, wenn man sagt, es gibt halt mindestens zwei Stellen, an denen die auftaucht. Also es gibt eine Ad-Hoc oder eine Pressemitteilung oder ein gängiges Verfahren, wo dieses APM, MPM auftaucht, dann wäre das egal, weil dann wäre es zumindest an der anderen Stelle sozusagen von der Guideline mal abgegriffen, aber das war noch so ein Punkt, wo, also diese suggerierte Qualitätssicherung, die wurde nochmal so ein bisschen zumindest mal gechallenged und in Frage gestellt, ist das tatsächlich, oder ist das jetzt nur eine Nebelkerze, oder kriege ich wirklich eine bessere Quality Insurance in diese Zahl rein? Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen gucken, dass man da dann nicht einen falschen Eindruck vermittelt in die, sagen wir mal, Glaubwürdigkeit oder Seriosität der Zahl, weil die wird natürlich von dem Prozess jetzt erstmal noch nicht dann irgendwie unbedingt befördert. Aber das fand ich in der Runde, das war nochmal ganz ganz interessant, aber da gab es jetzt auch keinen, der jetzt sozusagen den Stein der Weisen gefunden hat und gesagt hat, so und so sollte man es jetzt bestenfalls darstellen. Ne?
Aber ob es eine Erleichterung ist, wenn ich jetzt die Management Performance Measure in die Financial Statements oder die IFRS fand, weiß ich nicht so recht. Also gerade wenn ich mir jetzt auf Folie 19 die erforderte Überleitungsrechnung anschaue, dass ich hier sozusagen nochmal den Steuereffekt und nochmal die Minderheitsanteile nochmal separieren muss. Da habe ich mir jetzt zum Beispiel ein großes Fragezeichen dran gemacht, kann ich überhaupt die Steuereffekte so einfach ermitteln? Oder sind das sozusagen, ich sag mal so, proportional heruntergebrochene Zahlen? Aber also ich persönlich wüsste nicht, ob das Unternehmen jetzt so einfach den Steuereffekt von Restrukturierungsmaßnahmen so einfach ermitteln kann. Da habe ich mir ein Fragezeichen dran gemacht, fehlt mir aber auch, ich sag mal so, das technische Know-how zurzeit oder das Feedback von Preparen, aber ob die Zahl so einfach ermittelt werden kann oder ob das eher so Pi mal Daumen, so gerade wenn ich jetzt, ich sag mal so, was die Steuermessung anbelangt, ist er immer auf eine Größe berechnet. Also da habe ich mir ein Fragezeichen dahinter gestellt, bin aber auch nicht weiter in das Thema eingedrungen, aber ich glaube, die Anforderungen, also so viel schwächer als die in den APM-Guidelines von ESMA, finde ich sie nicht, muss ich gestehen.
Ja. Ich glaube, es ist ja wirklich, Martin Illmann ja auch dargestellt, es ist wirklich eine Frage, wo viele von der Philosophie, wo will ich damit hin? Also die einen sagen so, die anderen sagen so, die einen sagen, das ist gut, dass es da ist, das ist eben ein sozusagen irgendwie ein formalisiertes Statement, das unterliegt einem Prüfungsprozess. Der nächste sagt, nee, das ist vielleicht distracting, weil es vielleicht sogar ablenkt von den objektiven IFRS-Zahlen. Das kann man halt, ich glaube, das ist wirklich eine Frage, und deswegen fand ich so eine User-Runde schon mal interessant, mal zu gucken, okay, was macht denn derjenige, dessen verarbeiten soll? Tatsächlich sammelt. Und es gab in der Tat einige, schon gesagt haben, ja, das ist schon gut, und dann haben andere wiederum gesagt, naja, aber also nehmt das mal nicht zu ernst, in Anführungszeichen, nur weil das da drin steht und angeblich geprüft ist, ist das jetzt noch nicht der Stein der Weisen, diese MPM-Zahl. Und das ist dann, glaube ich, die Frage, der es liest, der muss da mit einem gesunden Menschenverstand so oder so da kritisch drauf gucken, was er da zur Verarbeitung bekommt.
Ich meine, die Argumentation ist hier, aber es kommt irgendwie aus einer Sichtweise eines wirklich professionellen Users. Der sagt, okay, der nimmt sowieso die Non-Gap-Measures, werden sowieso genommen. Er hat viele akademische Studien genommen. Da sagt man jetzt, okay, was natürlich fehlt, ist, ob ich die jetzt akzeptiere oder nicht, dass man die ausgeschlossen wird. Natürlich fehlt mir die Steuerelement und das NCI-Element. Da sollen mir jetzt, weiß ich, die Financial Statements liefern, damit ich das rausrechnen kann und anpassen kann als Professional User. Ob ich das berechnen kann, natürlich sage ich, ist GPF oder ist viele
Preparer sagen, das kann ich ja gar nicht, wenn das die für Texas auf Lost Create vorwärts sind und nehme jetzt was raus, wie das dann verhält, das ist also schwierig, schwierig zu berechnen. Ihr müsst da was ich Vereinfachungsregeln geben. Aber insgesamt ist die Frage für mich natürlich auch zu sagen, es werden natürlich auch Financial Statements gelesen von nicht so professionellen Usern. Wenn ich jetzt diese MPMs da drin habe, ist das eine Legitimierung meines Erachtens dieser Numbers, weil es eben im IFRS-Abschluss drin ist. Und viele unterscheiden dann gar nicht mehr. Und ist das wirklich, führt das zu einem more confusing, was ist eigentlich IFRS, was ist nicht IFRS, und das ist eigentlich die Debatte, die noch geführt wird. Ja.
Also das Argument
sich ja, für mich klar, natürlich viele sagen, dass das ist sowieso schon da, weil Studien sagen, 80% nehmen eben Non-Gap-Numbers und eben nicht. Und deshalb kann man das nur verbessern, anstatt verschlimmern. Aber ich bin mal nicht so überzeugt davon.
Ja, also das Argument gibt es ja auch, glaube ich, schon, und ist meines Erachtens ein valides Argument, wenn man eben sagt, wenn man mehr Informationen zu diesen Non-Gap-Measures in den Financial Statements auch, ich sag mal so, reinbringt, dann wird ja automatisch auch der Eindruck erweckt, das muss was Wesentliches oder was Wichtiges sein, das kann ich nicht ignorieren. Also in der Tat, je mehr Informationen über einen Sachverhalt aufgenommen werden, desto wesentlicher erscheint das natürlich für den Leser und ist in der Tat ein Bedenken, dass man hier sozusagen eben die Zahl eigentlich aufwertet, was man eigentlich vielleicht gar nicht erreichen möchte. Aber das ist ein guter Punkt. Und ich verstehe auch die Aufspaltung in NCI-Anteil und auch den Steueranteil, also gerade aus den Bewertungsmodellen, das ist mir natürlich auch verständlich. Nur ich hatte mir immer die Frage gestellt, kann ich das so einfach ermitteln oder müsste da nicht zumindest eine Klarstellung sein, dass das auch nur geschätzte Zahlen sind oder approximierte Zahlen sind. Also in dem Sinne, das war jetzt noch die Frage. Aber vor dem Hintergrund der Zeit, also wenn es jetzt keine weitere...
Parallel habe, und dann ist eben das Thema, gehe ich jetzt mit der Konzernsteuerquote ran, dann ist es eine rein mathematische Sache, die kann ich extern als Bilanzanalyst genauso betreiben, oder muss ich jetzt wirklich originär in die einzelnen Elemente da hineingehen, und da kann ich nur hoffen, dass das irgendwie etwas ist, wo man durchaus mit den Vereinfachungen arbeiten kann, denn ansonsten ist das ein Heidenaufwand, etwas derartiges durchzuführen.
Ja. Also wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, ich würde ganz kurz nur was zu dem dritten wesentlichen Bestandteil, glaube ich, der Vorschläge vom ISB kommen, das ist Disaggregation. Ich glaube, hier werde ich auch jetzt nicht weiter in das Detail reinbringen, aber ich glaube, die Folien 22, 23 und 24 sind, glaube ich, sehr übersichtlich und sehr, sehr gut erklärt, was sozusagen gemacht werden soll. Also es werden auch gewisse neue Minimum-Line-Items eingeführt, beziehungsweise Finance-Cost soll auch rausfallen als Minimum-Line-Item. Ich werde es gerne... ja, aber vielleicht von meiner Seite, wenn es nicht von Ihrer Seite einen gewissen Punkt gibt, den Sie diskutieren möchten, also ich würde einfach nochmal hervorheben, dass es in der Tat der ISB jetzt hier eine Definition oder ich sag mal so eine Umschreibung von Unusual Items entwickelt hat, die letztendlich, wann sozusagen davon gesprochen werden kann, also wenn Sie eben Limited Predictive Value haben, dann ist bei den Ertrags- und Aufwandsposten letztendlich hier davon auszugehen, dass man sie eben als Unusual Items identifizieren darf. Es ist aus meiner Sicht schon als Verbesserung zu sehen. Natürlich muss man jetzt immer fragen, was ist Limited Predictive Value? Und es können natürlich auch sagen, viele sagen, also ein Unusual Item ist gerade hat ein Predictive Value, weil sie eben sozusagen eigentlich, ich sag mal so, mir kundtut, welche Cashflows ich sozusagen künftig nicht mehr erwarten muss, weil sie eben unusual sind. Aber ich finde trotzdem, ist ein richtiger Schritt, also aus meiner persönlichen Sichtweise, dass man hier eben diesen Weg wählt. Und ich glaube, das könnte auch für viele Unternehmen so eine Art Lösungsweg sein, eben von diesem ganzen Debatte Extraordinary Items oder Special Items oder welche Umschreibung man da nicht alles gefunden hat. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man eben in der Tat hier mit der Bezeichnung und dann auch mit den Vorgaben eine Möglichkeit schafft, dem Ersteller zumindest ein Werkzeug an die Hand zu geben, um eben darauf hinzuweisen, dass es gewisse Ertrags- und Aufwandsgrößen gibt, die
aus Sicht des Unternehmens zumindest nicht oder wenig Predicted Value haben. Dürfte natürlich dann auch in der ganzen Debatte mit dem Abschlussprüfer dann wieder eine hohe Interaktion bekommen in den Gesprächen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, wird der ISB wohl vorschlagen, dass es eben diese Möglichkeit gibt und dass dieses ganze Debatte über Extraordinary Items, dass die es aktuell in IAS 1 da gibt, diese Vorschrift, dass ich etwas nicht extraordinary bezeichnen darf, das wird, glaube ich, meines Erachtens entschärft, weil es letztendlich hier eine formale Begrifflichkeit gibt, der auch in den IFRS definiert werden würde, wo man letztendlich auch diese, ich sag mal so, ungewöhnlichen oder außergewöhnlichen Effekte sozusagen definieren kann oder auch ausweisen kann. Also in dem Sinne vielleicht aus meiner Sicht eigentlich mit der größten Veränderung auch im Ausweis, in der Ergebnisrechnung, dass man hier in der Tat eine Option schafft, eben gewisse Abschlussposten als unusual zu bezeichnen.
Ich halte das persönlich auch hier für gefährlich, weil ich kann das verstehen, dass User das wollen. Die sagen immer, was ist im Endeffekt unusual, was ist im Endeffekt nicht wiederkehren, aber das in Financial Statements, ich meine, muss er dann definieren, zum Beispiel bei Restrukturierung, ist ja nicht nur, weiß ich nicht, wiederkehrend, auch beim Betrag. Ich habe jedes Jahr 10 Millionen Restructuring, aber in einem Jahr habe ich dann, weiß ich, 150 Millionen. Was ist dann unusual? 140? Die 10 sind usual, all diese ganzen Fragen. Ich muss das auditen, ich muss sagen, okay, was nicht wiederkehrend in Expected Near Future. Das kann ich doch gar nicht entscheiden. Ich meine, das kann ich mal zwischen 2 Jahren nochmal eine Restrukturierung vornehmen will. Und ob das wirklich alles dann fliegt und läuft, ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich meine, ich kann das verlangen, verstehe ich. Aber ist das nicht besser wirklich, dass man das in den nicht regulierten Raum lässt und weiß ich, das irgendwie Free Choice, anstatt das in die Financials reinzubringen? Ich halte das wirklich für schwierig. Auch von Audits-Perspektive. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ja. Also wenn ich, sage ich mal, jetzt Preparer wäre, ich würde da gar nichts angeben. Also das Risiko, dass irgendwie ich da falsch bin, und das ist da viel zu hoch.
Gut, aber was...
Nur dann habe ich natürlich das Problem, wenn ich das in meinem Gap-Number dann und meinem Non-Gap-Number dann irgendwas rausrechne, und dann muss ich natürlich gucken, warum ich das hier nicht rausgerechnet habe. Also ich halte das alles für schwierig und das da auch geäußert, aber die Mehrheit des Boards ist da ziemlich keen, das zu machen. Gut,
wenn wir im Zweifelsfall sehen, dass wir uns entsprechend despektierlich dazu äußern und euch ein. Das ist schon richtig so.
Das wirkliche Problem dabei ist doch, dass ich, und das ist ja adressiert, zwischen den einzelnen Berichtsperioden unterschiedliche Definitionen anwende. Und aufgrund dessen misleading bin. Ja, weil ich einfach sage, einmal zählt ein unusual item rein in der Periode 1 und in der Periode 2 ist es nicht drin. Und in dem Augenblick, wo ich etwas habe, was Richtung Ertrag geht, ist es ganz normale operative Tätigkeit, und in dem Augenblick, wo es aufwandsmäßig zu erfassen ist, bin ich eher in dem unusual Bereich dabei. Weil bestimmte Project Charges oder sonstige Dinge ja weder vorhersehbar gewesen sind, noch man glaubt, dass sie in Zukunft wiederkommen werden. Und ich denke, dass auf der einen Seite die innerperiodische, also interperiodische Vergleichbarkeit ein großes Thema ist. Und dann sind bestimmte Adjustments werden immer vorgenommen werden, und die Adjustments werden auch von Unternehmen zu Unternehmen nie einheitlich definiert sein können.
Wir werden das Thema weiterhin auf der Agenda haben. Ich denke, das Ziel war jetzt tatsächlich, ein Update mal zu geben darüber, wo steht der Board eigentlich. Ich denke, die Präsentation, stimme ich zustimmen, die ist, finde ich, sehr, sehr gut, sehr informativ. Interessant wird sein, wo der Board dann final bei einigen Streitpunkten herauskommt. Also ich hatte bislang eben auch einige Dinge noch ein bisschen anders verstanden. Hier scheint schon eine gewisse Klärung erfolgt zu sein, aber es gibt, glaube ich, immer noch so ein paar offene Stellen. Deswegen bin ich gespannt, wie am Ende des Tages der Vorschlag aussehen wird.
Kommt, und wenn die Taxonomie kommt, dann können wir uns hier in Wolf irgendwo diskutieren. Dann
naja,
ist das Thema mehr oder weniger vom Tisch.
Ja, teilweise. Also, weil die Frage natürlich der Disaggregation im Zweifelsfall vom Tisch ist, aber die Frage, welche verpflichtenden Zwischensummen es geben soll, die Frage, wie ich mit Non-Gap umgehe, mit Unusual Items, das natürlich nach wie vor bleibt.
Gut, aber in dem Augenblick, wo ich als Company etwas als Unusual kennzeichne, muss es ja trotzdem irgendwo taggen. Und je nachdem, wie ich es tagge, kann ich auch über die Maschine ein anderes Tagging vornehmen.
Macht's,
also insofern hast du die Rohdaten an den Stellen.
Klar.
Sodass dieses, sag mal, das ist ja genau auch diese Cooks an der Stelle. Ja? Die Unternehmen sagen zu Recht, ich möchte die Gelegenheit haben, auch in meinem Financial Reporting mich so darzustellen, wie ich glaube, wie meine Steuerung erfolgt und wie ich mich in der Außenwirkung darstellen will. Und ich komme mit Taxonomie in eine Art von Standardisierung hinein, die ja eigentlich gar nicht von allen Usern und auch vor allem allen Preparern davon gewünscht ist. In dem Spagat sind wir drin und ich glaube, wenn stärkere Digitalisierung in den Bereich kommt, dann wird es hier automatisch Vereinheitlichung geben.
Schauen wir. Gut, dann würde ich diesen Tagesordnungspunkt abschließen. Vielen Dank, Herr Obst. Und wir kommen zum fünften und letzten Tagesordnungspunkt für diesen Tag, nämlich einen Kurzüberblick über die Themen, die wir im Multilateral Network Meeting in der kommenden Woche in Bad Homburg